You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Willkommen zu den Antifa-Nachrichten am 11.04.2024. In den heutigen Kurzmeldungen greifen wir unter anderem den Jahrestag von der Befreiung von Buchenwald auf, den Tod von Stefan Jerzy Zweig sowie die Ermittlungen gegen 47 PolizeibeamtInnen in Hessen. Danach widmen wir uns dem vereitelten Bombenanschlag in Halle von einem mutmaßlich rechtsextremen Täter. Zu genaueren Hintergründen, was bis jetzt bekannt ist, dazu haben wir mit Thorsten Hahnl vom Miteinander e.V. gesprochen. Anschließend nennen wir die dieswöchigen Opfer rechter Gewalt und zum Schluss könnt ihr euch wie immer noch auf ein paar Veranstaltungshinweise freuen. Aber jetzt erstmal zu den Kurzmeldungen. Jahrestag der Befreiung von Buchenwald. Am 11. April 1945 erreichten US-amerikanische Truppen das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar, welches 1937 errichtet und das größte Konzentrationslager auf deutschem Boden war. Wenige Tage vor der Befreiung ging die Kommandantur dazu über, Häftlinge zu deportieren. Auf insgesamt 60 Marschrouten mussten etwa 28.000 Häftlinge des Stammlagers und mindestens 10.000 Häftlinge des Außenlagers das KZ verlassen. Die meisten fanden auf den Todesmärschen der SS nach Theresienstadt oder nach Süddeutschland den Tod, entweder durch Erschießung oder Hunger und Erschöpfung. Als zwei Soldaten 1945 gegen 17 Uhr das Tor des Lagers erreichten, hatten die Häftlinge bereits die Kontrolle übernommen, nachdem SS-Angehörige zuvor die Flucht ergriffen hatten. Zu dem Zeitpunkt der Befreiung befanden sich noch 21.000 Häftlinge im KZ Buchenwald. Insgesamt fanden 56.000 von 277.800 Häftlingen im Buchenwald den Tod. JüdInnen und Juden, Sintese und Romnja, Homosexuelle, Menschen ohne Wohnsitz und Arbeit, Vorbestrafte, Regimegegner, Menschen mit Behinderungen und engagierte Mitglieder der christlichen Kirchen und Zeugen Jehovas wurden interniert und ermordet. Wir wollen in dieser Kurzmeldung an die Befreiung von Buchenwald erinnern und den Opfern des Nationalsozialismus gedenken. Holocaust-Überlebender Stefan Jerzy Zweig ist gestorben. Stefan Jerzy Zweig verstarb zwar bereits am 6. Februar im Alter von 83 Jahren in Wien, dies wurde jedoch erst jetzt bekannt. Nach der Romanveröffentlichung Nackt unter Wölfen von dem ehemaligen Buchenwald-Häftling Bruno Apitz, der die Geschichte von Stefan Jerzy Zweig erzählt, wurde dieser zu einer der bekanntesten Überlebenden des KZ Buchenwalds, nicht nur durch den alleinigen Erfolg des Buches, sondern auch zusätzlich durch die drei Verfilmungen. Stefan Zweig wurde am 28. Januar 1941 im jüdischen Ghetto von Krakau geboren und als Zweijähriger während einer Räumungs- und Tötungsaktion im Ghetto mit Vater, Mutter und seiner älteren Schwester in ein Zwangsarbeitslager überstellt. 1944 wurde die Familie getrennt. Während Mutter und Schwester nach Auschwitz und damit in den Tod transportiert wurden, wurden Vater und Sohn ins KZ Buchenwald gebracht. Zwei Häftlinge bewahrten Stefan zusammen mit dem illegalen Häftlingswiderstand vor der Deportation nach Auschwitz. Zu ihrem Schutz wurden Stefan und sein Vater anschließend im kleinen Lager untergebracht, da dort die SS seltener auftauchte. Beide überlebten und waren dementsprechend Zeugen der Selbstbefreiung des Lagers am 11. April 1945. 47 hessische PolizistInnen derzeit unter Rechtsextremismusverdacht. Laut Angaben des Innenministeriums wird gegen 47 PolizeibeamtInnen in Zusammenhang mit sogenannten Rechtsextremverdachtsfällen in Hessen ermittelt. Bundesweit werden gegen 400 PolizeibeamtInnen aufgrund rechter Verdachtsfälle Disziplinarverfahren geführt, wobei die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen, da Berlin, Mecklenburg, Brandenburg, Bremen sowie Thüringen keine offiziellen Zahlen bereitstellen können. Die Entwicklung wird von staatlicher Seite als bedrohlich eingestuft. Das Innenministerium betont gleichzeitig, die Entfernung des Staatsdienstes sei sehr langwierig und kompliziert, da PolizeibeamtInnen zu mindestens 12 Monaten Haft verurteilt werden müssen, um entlassen zu werden. Laut Hessenschau stand Hessen seinerzeit wegen Polizeiaffären um die sogenannten NSU 2.0-Drohschreiben und interne Chats mit rechten Inhalten bundesweit im Fokus. Tatsächlich resultierten die Disziplinarverfahren weit überwiegend aus diesen Chatverfahren, wie das Innenministerium auf Nachfrage angab. Anklage gegen 4 Rechtsextremisten. Die neonazistische Gruppe Combat 18 ist seit 2020 in Deutschland verboten. Nun hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen 4 Rechtsextremisten erhoben. Sie werden verdächtigt, gegen das Verbot verstoßen und die Organisation bis mindestens 2022 weitergeführt zu haben. Unter anderem sollen die 4 Angeklagten Rechtsrockkonzerte veranstaltet haben und Tonträger und Kleidungsstücke mit Combat 18 Bezug verkauft haben. Unter den Angeklagten ist auch der Anführer von Combat 18, Stanley Röske. Stanley Röske ist für die Vernetzung weiterer Rechtsextremisten mitverantwortlich. Darunter fällt auch die rechtsextreme Kampfsportgruppe Knockout 51 aus Eisenach. Zunahme von rechtsmotivierter Gewalttaten in Landkreis Sonneberg. Das geht aus der Jahresstatistik der Gewaltopferberatungsstelle ESRA hervor. ESRA erfasst alle Fälle aus Thüringen, die bei der Beratung von Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt registriert werden. Laut der Jahresstatistik ist der Landkreis Sonneberg neben Erfurt neuer Schwerpunkt rechter Gewalt. Die Zahl rechtsmotivierter Gewalttaten im Landkreis Sonneberg war 2023 5-mal höher als 2022. Die meisten rechtsmotivierten Gewalttaten ereigneten sich während der Landratswahl, die der AfD-Politiker Robert Sesselmann gewann. Und jetzt folgt der angekündigte Beitrag zum vereitelten Bombenanschlag in Halle.
Am Samstag, den 6. April, wurden in der Schlosserstraße in Halle in der südlichen Innenstadt migrantische Menschen von einer stark alkoholisierten Person aus seiner Wohnung heraus rassistisch beleidigt und mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Was durch den anschließenden Polizeieinsatz jedoch in der Wohnung des Verdächtigen aufgefunden wird, übersteigt die ursprüngliche Bedrohungslage. Die Waffe ist nicht echt. Dafür finden die PolizeibeamtInnen aber neben rassistischen Stickern, Hakenkreuzen an den Wänden und rechtsextremen Schriftstücken Material zum Bau einer Bombe. Daraufhin wurde ein Haftbefehl erlassen und die Straße vorübergehend abgeriegelt. Insgesamt wurden 50 Wohnungen evakuiert. Im Moment wird gegen den 36-jährigen Verdächtigen noch ermittelt. Noch ist also vieles unklar. Die Ermittlungsbehörden gehen allerdings davon aus, einen Anschlag mit rechtsextremistischen Motiven verhindert zu haben. Gegen Rüdiger S. wird nun wegen einer schweren, staatsgefährdenden Straftat ermittelt. Nun stellt sich die Frage für viele Menschen in Halle, wie konnte es dazu kommen? Was hatte der Verdächtige geplant? Unter anderem darüber haben wir mit Thorsten Hanel vom Miteinander e.V. in Halle gesprochen.
Also die Radikalisierung kann, ich sage es jetzt mal im Klartext, alleine am Küchentisch stattfinden. Und bis dann irgendwas passiert, so wie zum Beispiel bei dem Attentäter von Halle vom Oktober 2019, werden die Personen erstmal nicht auffällig. Das heißt auch im Rückkehrschluss, dass die Verhinderung solcher Taten extrem schwierig ist, weil es total schwer ist, zwischen diesen unzähligen, ich sag's jetzt mal, Selbstdarstellern und großkotzigen Maulhelden, die es online gibt, die auch mit solchen Sachen drohen, zu sehen, wann kippt das, wann ist jemand von dieser verbalen Radikalität, wann switcht das um zu jemandem, der sagt, ich mache das jetzt wirklich.
Die Motive und Hintergründe des Verdächtigen sind noch, bis auf klare Indizien darauf, dass dieser ein rechtsextremes Weltbild vertritt, unklar. Wichtig ist jedoch gerade in der Stadt Halle, in der schon 2019 ein rechtsterroristischer Anschlag 2 Opfer forderte, bereits früh auch über Kontinuitäten zu sprechen.
Ganz klar ist, es gibt eine neue Gefahr, die sich in so einer Radikalisierung zeigt. Und du hattest ja Tanau und Halle genannt. Wichtig ist in dem Falle auch sowas könnte theoretisch Hintergrund gewesen sein. Also einer der Vorbilder des Attentäters in Halle war der Mörder von Christchurch in Neuseeland, der seine Taten gefilmt hat. Das hat auch der Täter in Halle gemacht. Auch sowas kann theoretisch Hintergrund gewesen sein. Sowas findet immer häufiger statt. Und die Täter beziehen sich vor allem aufeinander und ja, sehen sich selbst als Vorbild und wollen gleichzeitig wieder Vorbild sein. Wie gesagt, im Fall vom Wochenende in Halle ist das alles noch Spekulation, könnte aber eigentlich alles eine Motivation gewesen sein.
Und was auch wichtig ist, es muss früh das Agieren der Behörden beobachtet werden. Im Fall Hanau wurde zum Beispiel auch immer wieder kritisiert, dass der Notruf nicht erreichbar war, das Haus des Attentäters nicht richtig überwacht wurde und die Notausgangstür des angegriffenen Lokals vermutlich geschlossen war. Im Fall vom Wochenende sei es jedoch noch zu früh für Kritik, so Thorsten Hane vom Miteinander e.V.
Vielleicht ist das auch noch ein bisschen früh zu bewerten und es ist überhaupt nicht mein Job, die Polizei zu loben. Aber aus dem, was jetzt bis jetzt bekannt ist, kann ich nur sagen, haben sie offensichtlich alles richtig gemacht. Weil der erste Schritt ist ja der, wenn man aus den Beschreibungen in den Medien kennt, gab es diese rassistische Drohung gegenüber Menschen, die vom Täter bedroht wurden und migrantischen Background offensichtlich hatten. Dass, wenn einer von diesen Menschen bei der Polizei anruft und sowas schildert, es zu so einem Einsatz kommt, ist ja schon mal die erste Hürde, die, glaube ich, oft genug nicht genommen wird, weil die Menschen nicht ernst genommen werden in diesem Bedrohungsgefühl. Insofern hat da offensichtlich vielleicht auch mit dem Hintergrund des Anschlags von Halle ein Lernprozess eingesetzt. Wie gesagt, auch da ist es ein bisschen früh, das zu sagen, aber ich würde sagen, bis zu dem Punkt jetzt kann ich zumindest an dem Polizeieinsatz keine Kritik finden.
Ergänzend dazu berichtete Hanel mir auch, dass vor Ort sogar ÜbersetzerInnen waren, um die nicht deutsch sprechenden Personen die Bedrohungslage zu erläutern. An welcher Stelle aber durchaus Kritik angebracht ist, sind Teile der Berichterstattung über die Ereignisse am Samstag. So steht zum Beispiel in einem Artikel von MDR Aktuell, ich zitiere, die Ermittler gehen davon aus, dass das Wohnumfeld des Mannes nicht einfach gewesen sei. Es gäbe mehrere Kriminalitätsschwerpunkte in Halle, so Staatsanwalt Cernota. Das sei der Polizei und der Staatsanwaltschaft bewusst. Der Bereich Schlosserstraße gehöre mit Sicherheit auch dazu. Anwohner berichteten MDR Sachsen-Anhalt etwa von Spannungen in der Wohngegend mit dort lebenden Migranten.
Aus meiner Sicht ist das ein ganz klar rassistisches Framing. Erstens weiß auch der MDR im Moment nicht mehr, als ich jetzt gerade schildern kann. So. Das heißt, da passiert das, was oft passiert, dass in irgendeiner Weise ein Kontext konstruiert wird, der die Tat oder den Täter, der ja Teil der Mehrheitsgesellschaft, irgendwie es erklären soll. Ich glaube, dafür ist es viel zu früh. Und dass Probleme entstehen, wenn Menschen aufeinander wohnen und eng wohnen und vielleicht auch unter schwierigen Bedingungen miteinander wohnen, das hat erstens mit Kultur, mit Zugehörigkeit überhaupt nichts zu tun. Guck dir irgendeine x-beliebige Straße in der Stadthalle an und du wirst irgendwie Nachbarn finden, die sich nicht verstehen, die sich streiten, öffentlich oder nicht, und Menschen, die sich verstehen. Insofern ganz klar, ich habe vorhin auch eine Diskussion mitbekommen, dass Leute anregen, sich dort beim MDR zu beschweren. Das würde ich richtig finden, weil das zum jetzigen Zeitpunkt, also sozusagen die potenziellen Opfer zu Auslösern der Tat zu machen oder zu potenziellen Tätern, ist nicht anders zu bezeichnen als rassistisches Framing und Täter-Opfer-Umkehr, ganz eindeutig.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeu-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Georges Gomondai. Am 31. März 1991 wurde Georges Gomondai in der Straßenbahn in Dresden von Neonazis angegriffen und kurze Zeit später von der Tramfahrerin blutend neben den Gleisen gefunden. Der 28-jährige Georges Gomondai starb eine Woche später, am 6. April 1991, an seinen schweren Kopfverletzungen. Vor Gericht kann nicht abschließend geklärt werden, ob er von den rechten Skinheads aus der fahrenden Straßenbahn gestoßen wurde oder aus Angst vor den Tätern aus der Tür sprang. Georges Gomondai ist das erste Todesopfer rassistischer Gewalt in Sachsen nach der Wiedervereinigung. Georges Gomondai wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Halid Yozgat. Am 6. April 2006 wurde Halid Yozgat vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund NSU in Kassel ermordet. Der 21-jährige Halid Yozgat arbeitete an diesem Tag im Internetcafé seines Vaters, als Mitglieder der Terrorzelle das Café betraten und ihn mit 2 Kopfschüssen ermordeten. Er wird kurze Zeit später von seinem Vater gefunden und starb noch vor Ort in dessen Armen. Wie auch bei den anderen Morden des NSU an Menschen mit einer Migrationsgeschichte, ermittelt die Polizei auch bei der Ermordung von Hali Diosgaard im direkten Umfeld des Opfers und nicht in rechtsextremen Kreisen. Erst nach der Enttarnung des sogenannten NSU 2011 wurde Hali Diosgaard als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Morgen, am Freitag, findet von 16 bis 20 Uhr in Leipzig ein All-Gender-Workshop statt, bei dem es um antipatriarchale Haltungen in Beziehungen und Gruppen gehen wird. Etwas genauer, was antipatriarchale Nähe bedeuten kann, wie politische Haltungen emotional verhandelt werden können und was Grenzenziehung mit emanzipativer Praxis zu tun hat. Also ab 16 Uhr in Leipzig in der Wurzener Straße 13 geht's los, für alle Interessierten. Ebenfalls am 12.04. beginnt der Antirepressionskongress in Leipzig um 17 Uhr und geht bis zum 14. April im Pögehaus in der Hedwigstraße 20. Angesichts von zunehmender Freiheitsrechtsbeschränkung, willkürlichem Agieren der Sicherheitsbehörden sowie rechter Netzwerke innerhalb von Justiz, Polizei und Militär soll der Kongress dazu dienen, die Vernetzung zwischen Wissenschaft, zivilgesellschaftlichen Initiativen und AktivistInnen zu fördern. Am 13.11. kam es in Weißensee, Berlin, zu einem Angriff auf eine Transfrau. Vier Männer attackierten sie auf dem Nachhauseweg. Sie trug schwere Verletzungen davon. Um an diesen Vorfall und Transfeindlichkeit im Allgemeinen zu erinnern und dagegen vorzugehen, gibt es am 13. April eine Demo, die um 15 Uhr auf dem Antonplatz in Weißensee startet. Dass das Tuntenhaus in Berlin Gefahr läuft, wegen neuen EigentümerInnen und geplanter Sanierung schließen zu müssen, haben wir ja schon letzte Woche aufgegriffen. Am Sonntag startet in Berlin in der Kastanienallee 86 dann der Rave-Protest No Berlin Without Tuntenhaus. Mit dem Titel Wer hat die Weisheit gepachtet, können sich alte und junge Generationen noch verstehen, findet am 16.04. von 19 bis 21 Uhr im Literaturhaus Halle in der Bernburger Straße 8 eine Veranstaltung statt. Es kommen zu Wort Emma Doro von der letzten Generation, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Dr. Ines Brockhader und Dagmar Sabados, Oberbürgermeisterin der Stadt Halle von 2006 bis 2012. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 11.04.2024.